Wir stehen ja in Hesekiel. Letztes Mal sind wir bis Kapitel 10 gekommen. Ist das richtig? Habe ich das falsch? Wir haben ja gesehen, dass die Kapitel 8 bis 11 eine Einheit bilden. Wir stehen an einem ganz dramatischen Übergang. Der salomonische Tempel in seinen letzten Tagen. Die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die Schechina, war bis dahin noch im Tempel. Aber kurz bevor der Tempel dann durch Nebukadnezar und seine Armee aus Babylon zerstört wurde, wich die Wolke der Herrlichkeit weg vom Tempel. Und das wird uns hier in den Visionen Hesekiels in Kapitel 8 bis 11 gezeigt. Wir haben also in den vergangenen Malen bereits gesehen, wie in verschiedenen Phasen langsam die Herrlichkeit Gottes sich entfernt. Und die letzte Phase finden wir jetzt heute dann in Kapitel 11. Lesen wir mal Kapitel 11 durch. Bruno, beginnst du mal. Also hier in Kapitel 11 haben wir die letzte Phase mit der Herrlichkeit des Herrn. Und zwar Vers 22 und 23. Hesekiel sieht also nochmals die Herrlichkeit des Gottes Israels. Die geht weg. Auf welchen Berg? Ja, das ist der Ölberg, der Berg östlich vom Tempelberg, gerade außerhalb der Stadt. Und von da an ist diese Erscheinung Gottes verschwunden. Wir haben das ja schon früher gesehen, die verschiedenen Phasen, die lesen wir gerade jetzt nochmals, dass wir das Gesamtbild haben. Peter, könntest du vielleicht Kapitel 8, Vers 4 lesen? Also da ist Hesekiel beim inneren Vorhof.
Und siehe, da selbst war die Herrlichkeit des Gottes Israels, gleich dem Gesicht, welches ich im Tale gesehen hatte.
Also da sah Hesekiel die Herrlichkeit Gottes, das ist eben diese Wolke, diese geheimnisvolle Wolke, die nachts als Feuersäule sichtbar war, schon damals bei der Stiftshütte und eben hier beim Hesekiel-Tempel. Aber normalerweise war diese Wolke über dem Allerheiligsten. Und jetzt sieht er sie hier eigentlich bereits im Vorhof, aber im inneren Vorhof. Nächste Phase, nächste Stelle, 9, Vers 2.
Und siehe, sechs Männer kamen des Weges vom oberen Tore, welches gegen Norden zieht, ein jeder mit seinem Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Und ein Mann war in ihrer Mitte in Linnen gekleidet mit einem Schreibzeug an seiner Hüfte. Und sie kamen und stellten sich neben den ehernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über welchem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin.
Also da sieht das, siehe die Schechina bei der Schwelle des Tempelhauses. Kapitel 10, Vers 4.
Und die Herrlichkeit Jehovas hatte sich von dem Cherub auf der Schwelle des Hauses hin erhoben. Und das Haus war von der Wolke erfüllt und der Vorhof war voll von dem Glanze der Herrlichkeit Jehovas. Und das Rauschen der Flügel der Cherubim wurde bis in den äußeren Vorhof gehört, wie die Stimme Gottes des Allmächtigen, wenn er redet.
Jawohl, und dann Vers 18.
Die Herrlichkeit des Herrn begab sich von der Schwelle des Hauses hinweg und stellte sich über die Cherubim. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und hoben sich vor meinen Augen von der Erde empor, als sie sich hinweg begaben und die Räder waren neben ihnen. Und sie stellten sich an den Eingang des östlichen Tores des Hauses Jehovas und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen.
Jawohl, also das sieht man, ist jetzt beim östlichen Tor. Und nun, die letzte Stelle haben wir gelesen, 11, 22, die Schechina auf dem Ölberg und von da an ist sie verschwunden. Sie ist nie mehr zum Tempel zurückgekehrt. Als nach der babylonischen Gefangenschaft die Juden zurückgekehrt sind ins Land Israel, nach Zion, da haben sie einen zweiten Tempel gebaut, aber der zweite Tempel war immer ohne die sichtbare Gegenwart Gottes, ohne die Schechina. Aber in Ezekiel sehen wir den dritten Tempel, den Tempel der Endzeit beschrieben. Und da müssen wir Kapitel 43 aufschlagen. Da sieht Ezekiel am Anfang des messianischen Reiches, am Anfang des tausendjährigen Reiches, wie die Schechina zurückkehrt. Lies 43, 1 und folgende.
Und er führte mich zum Tore, dem Tore, das gegen Osten sah. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser, und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und das Ansehen des Gesichtes, das ich sah, war wie das Gesicht, welches ich gesehen hatte, als ich kam, um die Stadt zu verderben. Und es waren Gesichter wie das Gesicht, welches ich am Flusse Kebar gesehen hatte. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam in das Haus, den Weg des Tores, welches gegen Osten gerichtet war. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus.
Ja, also da kommt die Schechina genau den gleichen Weg, auf dem sie weggegangen ist, kommt sie zurück. Von Osten her durch das Osttor, das ist übrigens in Jerusalem, war das exakt an der Stelle, wo heute das Goldene Tor ist. Das ist das Osttor des Tempels. Natürlich, dieser Bau dort ist aus späterer Zeit, wahrscheinlich byzantinische Zeit, aber in diesem Torgebäude drin sind heute noch original zwei Torpfosten vorhanden. Der eine ist 4,5 Meter und der andere 3,5 Meter hoch, aus einem Stück Stein, ein Monolith, je ein Monolith. Und die stammen mindestens aus der Zeit von Nehemia. Also, durch dieses Tor, also von Osten her, wird die Schechina zurückkehren und schließlich finden wir sie nicht nur im Vorhof, sondern im Tempelhaus selber. Hier 43,5. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Das Haus ist dann immer das eigentliche Tempelhaus, nicht der Tempelbezirk, das Tempelhaus. Ja, jetzt ist aber doch interessant zu sehen, was hat denn überhaupt der zweite Tempel für eine Bedeutung gehabt, wenn die Wolkensäule weg war? War denn der eigentlich bedeutungslos? Was denkt ihr?
Für die Menschen nicht, würde ich denken.
Für die Menschen sicher nicht. Das sehen wir aus den Evangelien zum Beispiel, ja? Wie Israel daran hing. Aber für Gott... Jawohl.
Und akzeptiert diesen Tempel.
Ja, wir können das vielleicht aufschlagen. Das ist ein guter Beweis. Johannes 2, die erste Tempelreinigung. Es gab ja zwei Tempelreinigungen, am Anfang und am Ende des Dienstes des Herrn Jesus von 3 Jahren. Helmut, lies mal Johannes 2, Vers 14. Vers 16, Entschuldigung. Ja, da hat er also die ausgetrieben und dann Vers 16.
Und zu den Tisch der Taubverkäufern sprach er, nehme dies weg von dir. Machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhause.
Jawohl. Also er nennt den zweiten Tempel das Haus meines Vaters. Also hat Gott ihn anerkannt. Übrigens sagt der Herr Jesus hier, macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Dieser Opfertierverkauf fand ja statt in der Südhalle des Tempelbezirks, die königliche Säulenhalle. Und die wird im Talmud genannt Chanuyot. Chanut oder Chanuyot, das ist ein Kaufhaus, auch heute im modernen Hebräisch. Und der Herr sagt, machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Chanut. Genau den Ausdruck, den der Talmud hier für diese Halle verwendet, benutzt der Herr Jesus hier, um zu sagen, das war Missbrauch, denn man hat ja die Preise völlig überhöht und hat aus dem Haus Gottes so einen schändlichen Gewinn erzielt. Aber der Herr hat das anerkannt. Ein weiterer Beweis dafür, dass Gott den zweiten Tempel anerkannt hat, ist das Buch Haggai. Die haben doch begonnen, den zweiten Tempel zu bauen. Und dann haben sie aufgehört wegen politischer Schwierigkeiten. Und Haggai hat prophezeit, was? Ihr baut eure schönen Häuser, während mein Haus wüst liegt. Und er ermahnt sie, dass sie dieses Haus bauen müssen. Also das zeigt, Gott wollte den zweiten Tempel. Haggai, das ist der zweitletzte Prophet im Alten Testament. Haggai 1, da wird also so zu diesem Bau aufgerufen. Und jetzt eine wichtige Stelle, 2 Vers 4 und 5. Wer liest, bitte? 2 Vers 4 und 5.
Und nun sei stark, Jerobabel, spricht Jehova, und sei stark, Josua, Sohn Jozadak, du hoher Priester, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Heerscharen. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist besteht in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht.
Ja, also was sagt Gott hier? Und es geht ja um den Tempel.
Er ist mit ihnen beim Aufbau des zweiten Tempels.
Das mal, Gott ist mit ihnen dabei. Und was mich noch mehr überrascht oder beeindruckt, ist Vers 5. Ja. Der Geist Gottes im Tempel in Jerusalem. Also das sichtbare Zeichen, die Schechina war nicht mehr da, aber Gottes Geist war gegenwärtig. Und was noch?
Meine Zusage gilt, also die Übersetzung der guten Nachricht, also dass sie sich auf sein Wort verlassen können.
Jawohl.
Nicht selber handeln, sondern Gott, dass er es zugesagt hat.
Genau, in der wörtlichen Übersetzung heißt es, das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Nun, das Wort, das Gott eingegangen ist mit Israel am Sinai, das ist das Gesetz, die Tora. Also Gott sagt, mein Wort, und also meine Tora und mein Geist bestehen zusammen in eurer Mitte. Und das ist ganz wichtig, im Tempel wurden auch Tora-Rollen aufbewahrt, und zwar die allerbesten. Die von der besten Qualität. Und das hat für die Textgeschichte noch besonders große Bedeutung, weil wir kennen ja jetzt die Handschriften von Qumran, vom Toten Meer. Das sind ja Handschriften bis über 2000 Jahre alt. Aber da gibt es verschiedene Typen von Handschriften, hat man festgestellt. Ein Teil der Handschriften, der biblischen Handschriften, entspricht ganz genau, sehr exakt den Handschriften aus dem Mittelalter. Die Mittelalterhandschriften, das sind so die offiziellen jüdischen Handschriften, auf denen basieren die normalen Bibelübersetzungen. Das ist der sogenannte masoretische Text. Man hatte, also bis Qumran, bis 1947, hatte man praktisch nur Handschriften aus dem Mittelalter. Und jetzt in Qumran findet man, oh, die sind bestätigt. Wir finden auch Handschriften, die haben diesen Typ aus dem Mittelalter. Aber es gibt noch andere Texttypen. Man hat in Qumran gefunden zum Beispiel einen Texttyp, der ähnelt mehr der samaritanischen Bibel, die Bibel der Samariter. Und da gibt es noch einen Texttyp, der ähnelt mehr der griechischen Übersetzung, der Septuaginta. Und jetzt haben da liberale Forscher Kapital daraus geschlagen, die haben gesagt, natürlich, die Bibel ist eigentlich, der masoretische Text, der ist uralt, das ist klar, das ist nicht einfach aus dem Mittelalter, der ist uralt. Aber wer sagt uns schon, welche Texttradition ist die richtige? In Qumran haben wir verschiedene Texttypen. Ja, jetzt müssen wir aber so argumentieren. In der Nähe von Qumran hat man in den Höhlen des Adimurabad, das ist etwas südlicher von Qumran, hat man auch Handschriften gefunden, und zwar aus dem 1. Jahrhundert. Und die stammen nicht von der Sekte aus Qumran, das war eine Außenseitergruppe, die hat sich vom Tempel abgesondert. Und die haben an Handschriften das mitgenommen, was sie haben konnten. Aber dort im Wadi Murabbaat, das waren Juden, die dort Handschriften versteckt haben, die waren vom offiziellen Judentum. Und da hat man kleine Fragmente der fünf Bücher Mose gefunden, aus der Zeit vor 66 nach Christus. Die stimmen in jedem Buchstaben überein mit dem Mittelaltertext. Die kleinen Fragmente der fünf Bücher Mose, kein einziger Buchstabe unterscheidet sich. Das ist also absolut beeindruckend. Von den fast 1000 Jahren jüngeren Handschriften. Und jetzt, was zeigt das? Das offizielle Judentum hatte immer Zugang zu den besten Handschriften im Tempel. Das war die Hauptlinie. Und dann gab es natürlich nebenbei gab es schon billigere Texttypen mit Abweichungen. Aber das sind nicht die das eigentliche Wort Gottes wiedergegeben haben. Und darum, hier, diese Stelle ist sehr wichtig, das Wort Gottes im Tempel in Jerusalem und der Geist Gottes im zweiten Tempel. Das ist der Ort, wo die eigentlichen, verbindlichen Bibelhandschriften aufbewahrt sind. Und das Wunderbare ist, die Handschriften aus dem Mittelalter, die man quasi immer schon hatte, auf denen alle unsere Bibelübersetzungen basieren, die entsprechen gewissermaßen dem Texttyp aus dem Tempel. So, das nur so nebenbei. Eben die tiefere Bedeutung von diesem Wort im zweiten Tempel. Aber eben die Schechina war nicht mehr da. Nun ist aber Folgendes interessant. Haggai 2 nochmals. Verse 7 bis 9.
Und ich werde alle Nationen erschüttern, und das Ersehnte aller Nationen wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen.
Ja, also eine wunderbare Prophetie über diesen Tempel. Und es wird gesagt, die letzte Herrlichkeit wird einmal viel größer sein als die erste, die vom Salomonischen Tempel. Und das haben wir jetzt gelesen, Ezekiel 43. Wenn die Schechina zurückkehren wird in der Zukunft, wird dieses Haus wieder neu mit der Schechina erfüllt werden. Und dieser Tempel nach Ezekiel 40 bis 48, der wird viel, viel größer sein als der Salomonische Tempel. Auch größer als der zweite Tempel, der ja schon größer war als der Salomonische. Noch viel größer und herrlicher. Aber was wir hier noch gesehen haben, Vers 7, da heißt es, ich werde alle Nationen erschüttern und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Wer ist das Ersehnte aller Nationen?
Christus.
Christus. Der Messias wird kommen in diesen Tempel. Nun, das wird er in der Zukunft. Aber er ist schon zur Zeit des zweiten Tempels gekommen. In dieses Haus. Das Ersehnte aller Nationen ist gekommen. Und nun ist auch eigentlich etwas ganz Besonderes. Der zweite Tempel, der zwar die Schechina nicht hatte, hatte aber den menschgewordenen Sohn Gottes. Und viele haben es gar nicht realisiert. Wenn man in den Evangelien all diese Stellen liest, wo der Herr Jesus im Tempel ist, ist das beeindruckend. Das erste Mal kam er ja hin, etwas mehr als einen Monat nach der Geburt, als Maria die Opfer zur Reinigung bringen musste, Lukas 2. Und später finden wir ihn beschrieben, Lukas 2 am Schluss, der 12-jährige Jesus, wie er im Tempel mit den Lehrern Israels spricht, sie befragt und sie befragen ihn. Immer wieder kam der Herr, aber schlussendlich wurde er in diesem Haus zum Tod verurteilt. Durch das Synedrium. Das Synedrium hat übrigens in diesem Kaufhaus, im Chanut, Dort haben sie ihren Sitz gehabt. Und da ist es sehr beeindruckend zu sehen, wie der Herr noch zum letzten Mal zum Tempel kam und wie er dann weggegangen ist. Können wir aufschlagen, Markus 9, Markus 11. Da ist Palmsonntag. Der Herr reitet vom Ölberg her nach Jerusalem zum Tempel. Markus 1 bis 10. Und jetzt lesen wir Vers 11. Also der große triumphale Einzug dann in den Tempel. Und dann heißt es ausdrücklich, nur in Markus finden wir diese Bemerkung. Und als er über alles umhergeblickt hatte, der Herr hat also noch einmal den Tempel in allen Details angeschaut. All diese vielen verschiedenen Gebäude und Einrichtungen. Merkt man da etwas, wie sein Herz an diesem Haus hing? Von dem er gesagt hat, mache nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Oder schon als Zwölfjähriger zu seinen Eltern hat er gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und das erinnert doch an die Schechina, die ging nicht plötzlich weg in Ezekiel 8 bis 11, sondern so allmählich, langsam, und dann beim Osttor, dort bleibt sie noch. Und dann schließlich geht sie hinüber zum Ölberg, und dort ist sie auch noch sichtbar, und dann verschwindet sie. Gott ging nur schweren Herzens weg, und so auch der Herr, hat nur schweren Herzens Israel damals verlassen und den Tempel hat nochmals alles angeschaut. Gut, er ist dann nachher nochmals zurückgekommen, hat auch dann im Tempel gelehrt. Können wir gerade aufschlagen. Vers 15. Markus 11, Vers 15. Wer liest? Friedrich?
Und sie kommen nach Jerusalem, und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an auszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gefäß durch den Tempel trug.
Jawohl. Also hier haben wir die zweite Tempelreinigung, ganz am Schluss seines Dienstes. Also er ging nochmals in den Tempel und da hat er auch gelehrt im Tempel und gesprochen. Lies mal Vers 27.
Und sie kommen wiederum nach Jerusalem und als er in den Tempel umherwandelte, kommen die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagen zu ihm, in welchem Recht tust du diese Dinge?
Jawohl, also auch hier geht nochmals in den Tempel, wandelt wieder herum, schaut also auch wieder alles an. Dann hat er diese Auseinandersetzung mit den Führern und sogar mit dem Hohenpriester. Und all das Weitere, all die Gleichnisse da, das findet alles im Tempel statt. Kapitel 12, lies mal noch 12, 35.
Und Jesus hob an und sprach, als er im Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus David Sohn sei?
Jawohl, und so weiter. Es geht einfach darum, er ist wieder im Tempel und er lehrt dort. Dann Vers 41 haben wir die Geschichte mit der Witwe beim Schatzkasten. Alles im Tempel. Und jetzt ganz kritisch, Kapitel 13, 1.
Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, siehe, was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberge saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas besonders, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen, wann dieses alles vollendet werden soll?
Also auch die Jünger hängen an diesem Haus und sie sagen, schau mal, diese gewaltigen Steine. Und tatsächlich, man hat ja Steine gefunden, der schwerste, den man bis jetzt gefunden hat, wiegt 578 Tonnen. Ein Stein. 13,5 Meter lang, 3,5 Meter hoch, 4,5 Meter breit. Und da versteht man, warum die sagen, siehe, welche Steine und welche Gebäude. Und dann sagt der Herr, jetzt ist aber Schluss. Alles wird zerstört werden. Und er geht auf den Ölberg, mit Blick vom Ölberg, wie die Schechina damals, schaut nochmal am Tempel und kündigt die Zerstörung an. Nachher wird der Herr in der Säulenhalle, wie gesagt, vom Synedrium verurteilt, wird aus der Stadt hinausgeführt, gekreuzigt, aber am dritten Tag steht er wieder auf. Und die letzte Phase haben wir dann Apostelgeschichte 1, Vers 9.
Und als Jesus dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg.
Jawohl. Und das war auf dem Ölberg, nach Vers 12. Lies.
Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, welcher Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem ist,
ja, einen Sabbat. Und jetzt geht der Herr zum letzten Mal zum Ölberg hinaus und geht weg, um als Mensch für 2000 Jahre wegzubleiben. Aber die Engel haben gesagt, gerade hier, Vers 11, beim Ölberg haben sie gesagt,
Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel.
Jawohl. Also, der Jesus wird wieder auf dem Ölberg zurückkehren, so wie er weggegangen ist. Und dann wird er auch in den dritten Tempel eintreten. Eine Stelle, gibt es eine Stelle, wo zukünftig gesagt wird, wie der Herr Jesus in den dritten Tempel eintreten wird? Fällt jemand? Also nach Zacharja 14,3 wird er auf dem Ölberg wiederkommen. Als Richter. Und schauen wir mal, was steht in Jesaja 66, Vers 6. Wer liest? Bruno?
Stimme eines Getöteten von der Stadt her. Stimme aus dem Tempel, Stimme des Herrn, der Vergeltung erstattet seinen Feinden.
Ja, das ist klar. Stimme des Herrn aus dem Tempel. Auch da wird er kämpfen, die Feinde vernichten und den dritten Tempel in Besitz nehmen. Und dann aber eine ganz schöne Stelle dazu. Offenbarung 14,1. Ja, Friedrich, liest nochmals.
Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen.
Ja, das reicht schon. Das ist also der Berg Zion. Das ist der Tempelberg. Das gleiche wie der Berg Moria. Das Lamm auf dem Berg Zion. Und die 144.000. Die sind im Tempelbezirk. Übrigens, der Tempelbezirk, das ist ein Kuriosum, hat nichts damit zu tun, umfasst exakt 144.000 Quadratmeter. Und in der Bibel ist ja nicht der Meter das gebräuchliche Maß, sondern verschiedene Ellen, aber nur so, um zu sagen, wie das mit den Platzverhältnissen aussieht. Das Lamm mit den 144.000 auf dem Zionsberg. Also wir haben eine Parallele. Genauso wie die Schechina damals wegging beim ersten Tempel, aber so zögernd und dann auf dem Ölberg, so ist der Herr Jesus beim zweiten Tempel zögernd weggegangen, weil er vollständig verworfen worden ist. Beim Salomonischen Tempel haben wir gesehen, in den vergangenen Malen, da hat man Götzendienst getrieben, so hat man Gott verworfen. Und beim Herrn Jesus, man hat ihn zum Tod verurteilt und so verworfen, er ging auf den Ölberg und weg. Aber im dritten Tempel wird die Schechina zurückkehren, von Osten in den Tempel kommen, und der Herr Jesus als Mensch wird zurückkehren auf den Ölberg und in den Tempel zurückkehren. Und so wird also der letzte Tempel wirklich die größte Herrlichkeit umfassen, denn er hat wie der erste Tempel die Schechina und wie der zweite Tempel den Mensch gewordenen Sohn Gottes. Das ist alles konzentriert im letzten Tempel dann vorhanden. Ja, sind bis dahin Fragen? Ja, es ist so, die Schechina ist das Zeichen, ein symbolisches Zeichen der Gegenwart des allmächtigen, allgegenwärtigen Gottes. Es ist ja nicht so, im Alten Testament hat ja nicht Gott im Tempel gewohnt, als könnte man Gott auf ein paar Quadratmeter eingrenzen. Gott ist ja allgegenwärtig. Und Gott sagt, auch im Alten Testament, ich wohne in der Höhe. Gott wohnt im himmlischen Tempel. Aber wenn es heißt, sein Name wohnt in Jerusalem, dann bedeutet das, an diesem Ort wollte er sich auf besondere Weise offenbaren. Und die Gegenwart des allmächtigen Gottes, die Offenbarung des allgegenwärtigen Gottes an einem Ort, ist etwas anderes, als wenn der Mensch gewordene Sohn Gottes da ist. Als Mensch ist der Herr Jesus nicht allgegenwärtig. Das muss man unterscheiden. Und die Schechina vergegenwärtigt den allgegenwärtigen Gott und der Mensch Jesus Christus, das ist eben das Wunder, dass Gott Mensch werden konnte.
Ich habe deswegen die Frage gestellt, weil die Schechina war ja immer auch für Israel ein sichtbares Zeichen, dass Gott da ist.
Ja.
Ja. Sowohl die Schechina als auch der Herr.
Ja, aber gut, eben das eine steht mehr in Verbindung mit der Allgegenwart Gottes und das andere mit der Menschheit Christi. Und das ist das Wunder, ein Geheimnis, die Menschheit, Gottheit und Menschheit in einer Person. Ja, gut. Jetzt möchte ich aber noch auf etwas hinweisen, um dieses Thema ein bisschen abzurunden. Im Neuen Testament gibt es trotzdem einige Stellen, wo die Schechina erschien. Nur nicht im Tempel. Ja?
Bei der Taufe Jesu.
Wird dort etwas von der Wolke erwähnt?
Bei der Taufe Jesu.
Ja, wird dort die Wolke erwähnt?
Nee, die Taube.
Die Taube, ja. Aber jetzt wirklich die Schechina, die Wolke. Ja, das ist also richtig, was Helmut sagt. Auf dem Berg der Verklärung schlagen wir ein bisschen auf Lukas 9. Lies mal 28 und 29.
Sein Gewand weiß, strahlend, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, welche Mose und Elias waren.
Ja, und dann Vers 34 bis 36.
Als er aber dies gesagt hatte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke eintraten, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, welche sagte, Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn höret.
Jawohl. Also da haben wir diese Wolke. Eine lichte Wolke. Und die drei Jünger sind in diese Schechina hineingegangen. Übrigens hast du jetzt wieder genau das Gleiche. Der Mensch Jesus und die Schechina.
Ja? Deswegen hatte ich an die Stelle auch
gedacht. Ach so, gut. Ja, gut. Und noch etwas, dieser Ausdruck überschattete sie, Vers 34, das ist ein typischer Begriff aus der Septuaginta, also der ältesten griechischen Übersetzung, die oft im Neuen Testament zitiert wird von den Aposteln. Die benutzt nämlich diesen Ausdruck speziell für die Schechina. Also die Wolke, die überschattet, das ist der typische Ausdruck für die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und das hilft uns noch eine Verbindung zu ziehen zu Lukas 1.
Ja. Dann hier, wenn es heißt, wenn es um den Sohn geht, wenn es Mensch war, an dieser Stelle,
ja.
Wird es also wirklich noch deutlicher, dass er auch seine Gottheit nicht gemeint.
Ja, gut, ich meine, als Mensch, was von ihm sichtbar war, das war seine Menschheit. Jetzt Lukas 1. Vers 35, die Ankündigung an Maria. Wer liest?
Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.
Ja, der Ausdruck ist frappant. Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist wieder dieser gleiche Ausdruck, überschatten, episkiazo im Griechischen, der gebraucht wird für die Schechina. Also die Schechina sollte über Maria kommen und so sollte sie schwanger werden. Und wer wüsste noch eine weitere Stelle? Das ist Parallelstelle. Also Berg der Verklärung, da können wir alle Parallelstellen quasi abhaken mit Lukas 9.
Ist das nicht Apostelgeschichte 1?
Ja klar, sehr gut. Apostelgeschichte 1, das hast du ja bereits gelesen. Lies nochmals Vers 9.
Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben und sie es sahen und eine Wolke nahm ihn auf.
Jawohl. Und man denke dabei auch noch an 1. Timotheus 3, Vers 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen und so weiter. Und am Schluss heißt es, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist seine Aufnahme in Herrlichkeit, indem er in die Schechina aufgenommen wurde und in den Himmel entrückt wurde. Aufgenommen in Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes, das ist ja der Begriff für die Schechina. Das erklärt also diesen geheimnisvollen Ausdruck. Jetzt weitere Stellen.
Bei der Entrückung vielleicht, wobei dort dieses Mehrzahl im 1. Thessalonicher 4.
In Wolken, ja.
In den Herrlichkeiten könnte vielleicht auch eine.
Lies mal, 1. Thessalonicher 4, 17.
Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein.
Jawohl. Also, diese Mehrzahl stört mich überhaupt nicht, weil die Mehrzahl drückt aus, dass das Gewaltige dieser Wolke, die aus, eine Wolke besteht ja aus verschiedenen, wie sagt man dem, ist ja gewissermaßen so ein Wolkenbündel, ja, und darum die Mehrzahl, und dass die Schechina so gewaltig sein kann, das sieht man zum Beispiel in Jesaja 4. Lies mal Jesaja 4, Vers 5.
Und
Da geht es um den dritten Tempel der Zukunft im tausendjährigen Reich.
Und Jehova wird über jede Wohnstätte des Berges Zion und über seine Versammlung eine Wolke und einen Rauch schaffen bei Tage und den Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird eine Decke sein.
Sieh mal, wie gewaltig die Schechine alles überschatten wird. Den ganzen Berg Zion, jede Versammlungsstätte da auf dem Berg Zion, am Tag Rauch und nachts Glanz eines flammenden Feuers. Und es wird hier beschrieben, denn über der ganzen Herrlichkeit wird eine Decke sein. Also darum überrascht das eigentlich nicht, diesen Ausdruck in die Wolken bei der Entrückung. Wenn alle Gläubigen entrückt werden, sie werden gewissermaßen wie Christus aufgenommen in Herrlichkeit, in die Schechina. Und noch eine weitere Stelle. Ja, sehr gut. Offenbarung 1, 7. Wer liest?
Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstoßen und durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes.
Ja, hier haben wir auch Wolke in der Mehrzahl. Und schlagen wir dazu noch auf Kapitel 14, wo ja das gleiche Ereignis, die Wiederkunft Christi, beschrieben wird. 14,14.
Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und seiner Hand eine scharfe Sichel hatte.
Ja. Hier ist es Einzahl. Die weiße Wolke und der Menschensohn darauf. Aber mit den Wolken, denn es kommen ja nicht nur der Sohn des Menschen, sondern alle Engel und alle Heiligen mit ihm. Darum dann in der Mehrzahl, mit den Wolken. Aber er selber ist auf einer weißen Wolke und er kommt mit den Wolken. Ja, das ist kein Widerspruch, das passt. Noch eine weitere Stelle über die Schechina, neutestamentlich nur.
Offenbarung 11, 12.
Die beiden Zeugen, die 3,5 Jahre während der großen Drangsal weissagen werden, werden ermordet am Schluss. Nach 3,5 Tagen stehen sie wieder auf. Wer liest?
Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde.
Ja. Die werden auch entrückt. Und es heißt nicht in einer Wolke hier, sondern sogar in der Wolke. Schon bekannt, welche Wolke. Das ist wieder die Schechina. Und nochmals in der Offenbarung. Vers 1 wird Christus als der Gesandte gesehen, der die ganze Welt in Besitz nimmt. Engel heißt ja Gesandter. Wer liest das?
Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne, seine Füße wie Feuersäule.
Ja, da haben wir gerade beides, Wolke und Feuersäule. In vier Stellen ist der Ausdruck ein anderer Engel oder wirklich ein anderer Gesandter ist der Sohn Gottes in der Offenbarung. Und dann noch eine Stelle, Offenbarung 15. Da stehen wir gerade vor den allerletzten Plagen der großen Drangsalszeit, die sieben Zornesschalen. Und da wird der himmlische Tempel beschrieben, 15,5 bis 8.
Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in den Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem glänzenden Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren.
Ja, hier ist plötzlich breitet sich im himmlischen Tempel die Schechina dermaßen aus, dass niemand mehr hineintreten kann, kein Engel mehr. Das erinnert ja genau an die Einweihung des Salomonischen Tempels. Da kam doch die Schechina auch, erfüllte das Haus, da konnte niemand mehr eintreten. Und das ist eine ganz hochinteressante Stelle. Die Schechina erfüllt den himmlischen Tempel, solange bis die sieben Plagen, das sind die stärksten Gerichte Gottes der Endzeit über die Erde, bis die vollendet sind. Und was lernen wir aus dieser Stelle? Dass Gottes Herrlichkeit nicht nur dann sich offenbart, wenn Gott dem Menschen Gnade erweist, sondern auch, wenn Gott den Menschen richtet. Gott verherrlicht, alles muss zu Gottes Herrlichkeit dienen, sowohl Gnade als auch Gericht. Das wird hier also ganz dramatisch beschrieben. Es ist nicht der irdische Tempel, es ist der himmlische Tempel, der mit der Schechina erfüllt wird. Gottes Majestät erweist sich auch im Gericht. Ja, das wären also so die Stellen im Neuen Testament zum Thema Schechina. Machen wir Pause.
Mit Matthäus 24,
Vers 30. Auch wieder mit den Wolken. Ja, das, da müssen wir auch die Schechina sehen. Also all die Parallelstellen, die kann man natürlich dann zusammenpacken. Es ging mir einfach darum, die einzelnen Ereignisse, dass wir die sehen im Neuen Testament. Weil man sonst denkt, das Thema Schechina ist alttestamentlich. Nein, es ist sehr neutestamentlich. So, jetzt haben wir eigentlich die vergangene Stunde ausgehend von den vier Schlussversen von Ezekiel das Thema Schechina etwas behandelt, aber jetzt haben wir noch den ganzen Rest des Kapitels 11. Jetzt beginnen wir vorne, ja? In Vers 1 haben wir 25 Männer beim Eingang des Osttores im Tempel. Jasania und Pelatja, also politische Führer Israels, und die werden hier vorgestellt in Vers 2 als solche, die das Volk verführen. Lies nochmals jemand Vers 2 und 3.
Und er sprach zu mir: Menschensohn, das sind die Männer, welche Unheil singen und bösen Rat erteilen in dieser Stadt, die versprechen, es ist nicht an der Zeit, Häuser zu bauen. Sie ist der Topf und wir sind das Fleisch.
Ja, also ein bisschen schwierig, was die da als Rat erteilen. Damals hat man das sofort verstanden. Ja, denn so hat man gesprochen. Man wusste, was gemeint ist, es ist nicht an der Zeit, Häuser zu bauen. Da müssen wir eine Anspielung sehen auf Jeremia 29. Jeremia war ja zu dieser Zeit, zur Zeit der Zerstörung Jerusalems, war er ja Prophet. Er in Jerusalem, Ezekiel in Babylon. Jeremia 29, 5 bis 11. Bruno, liest du mal. Oder schon Vers 4.
Jeremia 29.
Ja.
So spricht Jehova, der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Bauet Häuser und bewohnet sie und pflanzet Gärten und esset ihre Frucht. Nehmet Weiber und salbet Söhne und Töchter und nehmet Weiber für eure Söhne und eure Töchter gebet Männern, damit sie Söhne und Töchter gewähren. Und mehret euch da selbst und mindert euch nicht und suchet den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu Jehova, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben.
Vers 10.
Denn so spricht Jehova: Sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und
mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen.
Jawohl. Also, so Gott verlangt von den Juden, dass sie in Babylonien in der Wegführung im Exil Häuser bauen. Dass sie also nicht damit rechnen, dass in Kürze die bereits weggeführt sind, wieder zurückkehren würden. Sondern sie müssen sich auf eine längere Gefangenschaft vorbereiten. Und Gott sagt, die Zeit Babels wird 70 Jahre dauern, Vers 10. Und erst dann kommt die Rückführung ins Land. Die falschen Propheten damals, die haben gesagt, müsst ihr euch überhaupt keine Sorge machen, sie haben immer Shalom gesagt. Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede, sagt das Buch Jeremia. Die haben also immer gesagt, schaut, das ist alles nicht so schlimm, schließlich werden die Babylonier abziehen, es wird nicht zu einem Untergang Jerusalems und des Tempels kommen. Ihr werdet verschont bleiben. Und das Gleiche auch haben diese Fürsten gesprochen. Die haben das Volk beruhigt und gesagt, es ist nicht an der Zeit, Häuser zu bauen. Also ihr müsst ja nicht jetzt euch da in Babylon festsetzen, das ist sowieso vorübergehend, die da jetzt dorthin weggeführt worden sind. Und die anderen, wir bleiben dann in Jerusalem und Jerusalem wird nicht untergehen. Es war Endzeit. Der wahre Prophet sagte, jetzt kommt das Ende. Es geht abwärts, es geht nicht aufwärts. Und die falschen Propheten sagen in der Endzeit, jetzt geht's aufwärts. Merken wir das, es ist auch heute so. Die falschen Propheten sagen heute, es gibt eine große Erweckung. Ein wahrer Prophet sagt, wir müssen Buße tun, wir müssen zu Gottes Wort zurückkehren. Und wir sind wirklich in der Endzeit, in der Zeit des Zerfalls und Abfalls. Aber es war genau damals auch so, die falschen Propheten, kein Problem und alles nicht so schlimm und ja nicht so negativ sehen. Jeremia war ein negativer Mensch. Ja? Nur in der Bibel steht nirgends das Wort negativ.
Ja? Aber wenn es Ezekiel, der war ja in Jerusalem, ne?
Ezekiel, nein? Ezekiel, der sah das alles in der Vision. Er war in Babylon.
Ja, aber der spricht doch hier von Jerusalem.
Ja, aber in der Vision sieht er die Ereignisse in Jerusalem. Das sind alles visionäre Erscheinungen. Auch das, was wir gesehen haben mit der Schechina, das hat er alles in der Vision gesehen in Jerusalem, aber er selber war in Babylon.
Und wenn die jetzt sagen, sollen keine Häuser bauen, dann meinen die auch in Babylon.
Ja, genau. Also eben, die sagen quasi, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr werdet nicht weggeführt nach Babylon und müsst dort Häuser bauen, wie dieser negative Jeremia das sagt. Wir sind hier in Sicherheit. Er sagt ja noch weiter. Sie ist der Topf und wir sind das Fleisch. Das ist ein Bild, das in der Zeit sofort verständlich war. Der Topf, also ein Kochtopf aus Eisen und drin ist das Fleisch. Und in gewisser Weise schützt ja ein Kochtopf das Fleisch vor dem Verbrennen, vor dem Feuer, vor der direkten Feuereinwirkung. Und so Jerusalem mit ihren Mauern ist gewissermaßen ein Kochtopf und wir Menschen da drin, wir sind das Fleisch, aber das wird nicht vom Feuer schwarz gebrannt. Das war ihre Ansicht, wir sind ja hier in Sicherheit, hinter den Mauern von Jerusalem. Und da ist natürlich noch ein Wortspiel, das uns entgeht. Basar, Fleisch im Hebräischen, bezeichnet einerseits das Fleisch von Tier, auch das Fleisch von Menschen, aber Basar ist auch allgemein eine Bezeichnung für Menschen. Wir kennen das zum Beispiel von der Sintflutgeschichte, wenn Gott sagt, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen. Also das Ende der Menschheit ist vor mich gekommen. Basar, das Fleisch, das ist die Menschheit. Also wir sind die Menschen quasi sicher hinter den eisernen Mauern von Jerusalem. Das war ihre Botschaft.
Aber trotzdem ist mir nicht klar. Die sagen ja, es ist nicht an der Zeit, Häuser zu bauen. Damit meinen sie doch in Jerusalem, oder?
Nein, das wird ja nicht gesagt. Sie sagen, es ist nicht jetzt die Zeit des Häuserbauens. Häuser hatten die ja schon in Jerusalem. Aber Jeremia sagt, jetzt müsst ihr euch neue Häuser bauen in Babylon, weil ihr euch dort festsetzen müsst. Ihr müsst euch auf eine lange Exilszeit einstellen.
Und die sagen eigentlich zu den Weggeführten, ihr müsst jetzt dort in Babylon keine Häuser bauen. Ist das der Gedanke?
Nein, die sagen allgemeinen Juden in Jerusalem, also ihr müsst euch nicht darauf einrichten, dass ihr jetzt quasi neue Häuser bauen müsst in Babylon. Ihr werdet gar nicht weggeführt. Ihr bleibt da und ihr könnt in euren Häusern in Sicherheit wohnen. Gut, also nochmals, das Hesekiel sieht, was diese Fürsten in Jerusalem sprechen. Und die sprechen das zu den Jerusalemitern. Die sagen, ihr könnt in euren Häusern bleiben. Ihr müsst euch also nicht jetzt darauf einstellen, in nächster Zeit müsst ihr in Babylon Häuser bauen. Es ist nicht die Zeit des Häuserbauens. Wir sind da in Sicherheit hinter den Mauern Jerusalems. Aber das war eben Falschprophetie, in der Endzeit zu sagen, Friede, Friede, das ist eine Lüge. Sie, das ist Jerusalem. Oder die Stadt ist auch hebräisch weiblich. Ha'ir ist eine Frau.
Aber dann wäre ja dieses Kochen von Fleisch in den Topf eigentlich in dem Fall ein positives Bild.
Ja, in dem Sinn, weil hier die Seite betont wird, der Topf hat eine schützende Funktion. Natürlich ist da Feuer da. Die babylonische Armee hat ja schon zum ersten Mal bei Daniel, 605 vor Christus, schon mal die Stadt belagert und dann so eine kleine Elite weggeführt. Das war nur so der Rahmen, der weggeführt wurde. Und dann, und der Hesekiel, 597, haben wir gesehen, ist auch wieder mal eine Gruppe deportiert worden. Aber für die anderen sagen sie, schaut mal, ist schon ein bisschen heiß jetzt, ja? Aber die Mauern reichen, wir sind hier sicher, wir gehen nicht nach Babylon, wir müssen dort nicht neue Häuser bauen.
Aber das ist noch meine Gruppe weggeführt worden, dann, gell?
Ja klar, die Katastrophe kam dann 586. Da wurden die Mauern abgerissen von Jerusalem, der Salomonische Tempel in Staub und Asche gelegt und da ging die große Masse ins Exil.
Und darauf bezieht sich eigentlich jetzt die Vision.
Ja, genau. Da sagen die also noch vorher, schaut, müsst euch keine Sorgen machen, der Totalzusammenbruch, der kommt nicht. Aber Gott hat Jeremia gesagt, haben wir gelesen, 70 Jahre. Und tatsächlich ist interessant, wann ist das Assyrische Reich untergegangen und die Babylonier haben die Weltmacht ergriffen? Das war 612 fiel Ninive und dann gab es noch weitere Kriegshandlungen. 609 war endgültig fertig. 609 hat Babylon die Weltherrschaft in der Hand gehabt. Und 538, oder 609, 608 und 538 im Herbst fiel Babylon in die Hände der Perser. Da war aus. Genau 70 Jahre war die Zeit Babels. Also man muss es nicht rechnen von der ersten Deportation, wäre es ein bisschen zu wenig. Man darf es auch nicht rechnen ab der Zerstörung von Jerusalem, 586, sondern die Zeit Babels, das ist die Zeit seit dem Fall Assyriens bis zum Fall des Babylonischen Reiches. Da gibt es exakt 70 Jahre. Das so nebenbei, weil liberale Theologen schon gesagt haben, ja, es stimmt ja gar nicht genau da mit den 70 Jahren bei Jeremia. Es stimmt ganz genau. Das ist die Zeit Babels.
Jetzt ist mir durch diese verschiedenen Fragen aufgegangen, jetzt ist die Chronologie nicht immer ganz klar. Hesekiel sieht ja wahrscheinlich das Weggehen der Schechina aus dem Rückblick und die anderen Dinge im Vorblick. Oder kann man das sagen, oder er sieht auch gleich, ist das so gemischt?
Ja, er sieht eben auch gewisse Dinge, gerade im Moment, wie es war. Also er sieht sie in Babylon, sieht er sie, die Ereignisse, was sich da jetzt im Moment in Jerusalem abspielt. Zum Beispiel jetzt diese Fürsten, die sieht er, was die jetzt im Moment machen in Jerusalem.
Also
das sieht er. Ja, Fernglas, ganz genau, ganz genau. Etwa so, es ist also ein Gedankenspielchen, etwa so, wie wenn wir auf einen Planeten gehen, oder auf einen Stern gehen würden, 3500 Lichtjahre von hier entfernt. Dann könnten wir mit einem ganz scharfen Fernrohr auf die Erde blicken. Ich würde dann einstellen, Sinai-Halbinsel. Und was würde man sehen?
Was passiert?
dann würde man von dort aus heute den Durchzug des Volkes Israel durch die Sinai-Wüste sehen. Ja, so ist das. Ja gut, das ist ein Gedankenspiel. Aber Hesekiel als Prophet konnte eben in Babylon sehen, was in Jerusalem aktuell geschah. Und das hatte dann besonders seinen Leuten in Babylon erzählt, um sie zu ermahnen und zur Einsicht zu bringen. Eben er hatte den Auftrag, gewissermaßen hatte er den Außenposten in Babylon bei den Weggeführten, so wie Jeremia den Innenposten in Jerusalem hatte. Jeder an seinem Ort. Gut, jetzt schauen wir mal, was dann geschieht. Also diese Fürsten, die Führer verführen das Volk. Und das ist auch heute so, diejenigen, die die große Verantwortung haben im Volk Gottes heute, das sind die Rädelsführer, die Anführer. Es ist so viele im Volk Gottes, laufen einfach nach und werden verführt, aber das sind eigentlich gar nicht die große Schuld haben, sondern die große Schuld haben führende Leute, die ihre Parolen rausgeben und so das Volk Gottes in die Irre führen. Das war auch hier, dieser Pelatja, dieser Jasania, das waren die Verführer. Und darum, Vers 5, lies nochmal Bruno.
Und der Geist Jehovas fiel auf mich und sprach zu mir, sprich, so spricht Jehova, also spreche ihr Haus Israel, und was in eurem Geist aufsteigt, das weiß ich.
Also Gott weiß ganz genau, wie wir denken. Weiter.
Ihr habt eure Erschlagenen viele gemacht in dieser Stadt und ihre Straßen mit Erschlagenen gefüllt. Darum, so spricht der Herr Jehova, eure Erschlagenen, die ihr in ihrer Mitte hingestreckt habt, die sind das Fleisch und sie ist der Topf, euch aber wird man aus ihrer Mitte hinausführen.
Ja, jetzt nimmt Gott diesen Spruch auf mit dem Topf und dem Fleisch. Jetzt sagt er, schaut mal, in Jerusalem ist so viel unschuldiges Blut vergossen worden. All diese ermordeten Menschen, die sind das Fleisch im Topf. Nicht ihr seid das Fleisch, das da jetzt so in der Stadt bleibt. Ihr selber werdet exiliert, ihr werdet weggeführt werden nach Babylon. Weiter, Vers 8.
Ihr fürchtet das Schwert, und das Schwert werde ich über euch bringen, spricht der Herr Jehova. Und ich werde euch aus ihrer Mitte hinausführen und euch in die Hand der Fremden geben und werde Gerichte an euch üben. Durch das Schwert sollt ihr fallen. An der Grenze Israels werde ich euch richten und ihr werdet wissen, dass ich Jehova bin. Sie wird euch nicht der Topf, und ihr werdet in ihrer Mitte nicht das Fleisch sein.
Also Jerusalem wird nicht die Sicherheit bieten können wie der eiserne Kochtopf. Ihr werdet nicht in der Stadt bleiben, sondern ihr geht raus und dann an der Grenze. Ja.
Wenn Gott an dieser Stelle, also vorher, wo er also sagt, sie sind der Topf, die Erschlagenen, dann ist doch das eine Andeutung darauf, dass sie eigentlich leben, obwohl sie erschlagen sind.
Nein, die Erschlagenen, die bleiben in Jerusalem. Die werden ja nicht deportiert nach... Ja, das Fleisch, das tote Fleisch, das bleibt in Jerusalem. Aber all ihr, die große Masse, ihr werdet hinausgeführt werden. Also die Pfanne, ihr bleibt nicht in der Pfanne, ihr geht raus aus der Pfanne. Ja. Weiter. Also, ja, die sind ja dann weggeführt worden, wie zum Beispiel dann später der König hieß Zedekia. Und dann unterwegs ist er dann hingerichtet worden, indem man ihm die Augen ausgestochen hat. Und seine Söhne sind vor seinen Augen zunächst noch abgeschlachtet worden. Genau so, wie das der Prophet hier vorausgesagt hat, geschehen. Weiter.
Vers 12, ne?
Ja.
Und ihr werdet wissen, dass ich Jehova bin, in dessen Satzungen ihr nicht gewandelt und dessen Rechte ihr nicht getan habt, sondern ihr habt nach den Rechten der Nationen getan, welche rings um euch her sind.
Ja, also das ist doch auch wieder der Punkt. Die falschen Propheten heute, die sagen Friede, Friede. Es wird eine riesige Erweckung geben nächstens. Und es wird so kommen, Rick Joyner zum Beispiel hat das vorausgesagt, es wird so kommen, da werden sich Massen bekehren und ganze Nationen werden umkehren. Und wenn man schaut, wie ist die moralische Situation unter den Evangelikalen? In Amerika ist es heute so, dass statistisch die Scheidungszahl bei Evangelikalen höher ist als in der Welt. Das ist ein Wahn. Natürlich, die höhere Zahl kommt natürlich daher, dass viele in der Welt gar nicht mehr heiraten. Dadurch gibt es dieses eigenartige Zahlenverhältnis. Aber man kann also sagen, diejenigen, die Ungläubigen, die heiraten, das sind ja noch die eine gewisse Stabilität haben in ihrem Denken. Aber die haben also bereits eine höhere Stabilität erreicht, als was in evangelikalen Kreisen vorhanden ist. Also das ist ein Abfall. Ich meine, das ist greifbare Sünde. Und der Herr sagt hier, in dessen Satzungen ihr nicht gewandelt und dessen Rechte ihr nicht getan habt, sondern ihr habt nach den Rechten der Heiden getan, welche rings um euch her sind. Und solchen Leuten haben die falschen Propheten gesagt, schaut, es kommt alles gut und Friede. Das ist eine Lüge.
Aber dieser Schriftsteller, der muss es ja doch auch biblisch begründen. Was führt er denn da an?
Er hat eine Vision gehabt.
Ach so.
Ja, ein moderner Prophet. Das ist einer der ganz großen in der Prophetenbewegung. Und anstatt dem Volk Gottes zu sagen, wir müssen umkehren zum Wort Gottes, wir müssen wieder die biblischen Werte umsetzen, wird gesagt, Friede, Friede, und es kommt die große Erweckung. Und es werden Zeichen und Wunder geschehen, größer als in der apostolischen Zeit. Und es wurde sogar gesagt von solchen Führern, die Apostel werden einmal stolz sein, wenn sie uns begrüßen werden. Break Joyner, ja.
Ja. Und er erzählt immer nur so einen Quatsch.
Also auf jeden Fall wüsste nicht, dass jemals sowas zurückgenommen worden ist. Das ist die Sache. Das wird nicht zurückgenommen, aber die Masse zieht daraus keine Konsequenzen.
Ja? Könnte es sein, dass er vielleicht über die Zeit der Kirchengeschichte hinausblickt und an das Volk Israel denkt, wenn es wieder gesammelt wird? Das heißt, wenn sich Gottes Volk Israels annimmt, da wird ja ein mächtiger Segenstrom wieder
fließen.
Da kann man wirklich von gewaltigem reden.
Das wird ja kommen, aber das ist nicht in Verbindung mit der Gemeinde. Aber diese Falschprophetie ist in Verbindung mit der Gemeinde. Und ich meine, das Ganze ist ja auch mit der Geistesausgießung. Es wird darum gesprochen, jetzt kommt dann die große Geistesausgießung. Denn es heißt ja schließlich in Joel, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über alles Volk, über alles Fleisch, und eure Töchter werden weissagen und so weiter. Eure Söhne werden Träume haben und so. Ja, das steht dort, aber für welche Zeit ist das? Das ist für das tausendjährige Reich. Am Anfang des tausendjährigen Reiches wird Gott, das heißt ja, nach jenen Tagen, nachdem dort in Joel 2 die große Drangsal beschrieben ist, werde ich meinen Geist ausgießen. Die Entrückung wird ja vorher geschehen, vor der großen Drangsal. Da geht der Heilige Geist ja weg. Darum kann er nachher, nach der Drangsal, wieder ausgegossen werden. Aber heute ist der Heilige Geist hier auf Erden in der Gemeinde. Am Pfingsttag ist er ja gekommen. Darum, es ist eine Beleidigung Gottes, eine Beleidigung des Heiligen Geistes, wenn man heute betet, komm, Heiliger Geist. Denn er ist ja da. Das darf man nicht. Der Geist Gottes ist da. Und das ist also, wie Reinhold sagt, etwas Wahrheit ist daran. Es wird eine große Geistesausgießung geben. Aber der Kalender ist völlig durcheinander. Das hat nichts zu tun mit der Gemeinde.
Ist das vergleichbar mit dem Spätregen, der ausgegossen
wird? Natürlich. Ja, ganz genau. Aber das hat zu tun mit der Zukunft, mit Israel. Und solche Dinge werden einfach genommen auf die heutige Zeit der Christenheit angewandt. Und das ist falsch. Falschprophetie. Aber wirklich so parallel mit der Situation hier. Anstatt dem Volk zu sagen, ihr müsst umkehren, Jeremia hat das getan, haben die gesagt, ist alles okay. Müsst keine Angst haben, es kommt alles gut raus. Aber dann hat Gott nochmals ein Zeichen gegeben. Lies mal Vers 13 weiter.
Und
es geschah, als ich weissagte, da starb Pelatia, der Sohn Benaias. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach: Ach, Herr Jehova, willst du dem Überrest Israels den Garaus machen?
Ja. Also bevor die Katastrophe für Jerusalem gekommen war, hat Gott diesen Pelatia hingerichtet, um Israel nochmal die Augen zu öffnen. Seht ihr, das war ein falscher Mann. Und wenn ihr nicht umkehrt, wird es genauso kommen mit euch. Ihr werdet unter das Gericht Gottes kommen. Ist auf der anderen Seite wieder schön, Hesekiel ist nicht einer, der sagt, ah, jetzt, endlich, ist er dran gekommen. Sondern er schreit auf, Herr, willst du wirklich den Überrest, willst du Israel ausrotten? Das zeigt mir die Liebe zum Volk Gottes, die schlägt nicht einfach obendrauf, ja, die haben sie eigentlich verdient, die haben so viel Quatsch erzählt, ja.
Könnte man die Zeitvergleiche heute mit der Offenbarung Kapitel 3, Vers 14, da geht es doch um den Engel der Versammlung zu Laodicea schreiben. Eben, ach, wärst du doch warm oder kalt. Ich denke, dass wir heute in dieser Zeit drinstehen.
Ja, ganz genau. Also die Zeit der Lauheit. Laodicea hatte ja zwei Aquädukte, einer führte Wasser herbei von einer heißen Quelle und einer von einer kalten Quelle. Und als das Wasser von der heißen Quelle in Laodicea ankam, war es lauwarm, also zum Erbrechen. Und dann das kalte Wasser war inzwischen auch lauwarm geworden. Kaltes Wasser wäre erfrischend und heißes Wasser wäre toll gewesen, da mal eine heiße Dusche zu haben. Aber beides war so übel zum Erbrechen, eben das lauwarme Wasser. Und das ist diese Mittelmäßigkeit. Nichts Erfrischendes und nichts Nützliches mehr.
Wohin ging die Wasserleitung bitte? Von
Laodicea? Von zwei entfernten Quellen wurde das Wasser nach Laodicea geführt. Ja. Also heißes Wasser ist nützlich und kaltes Wasser erfrischend, aber Laodicea war weder kalt noch heiß. Man denkt ja manchmal, kalt, das wäre ja negativ, oder? Und wieso kann der Herr sagen, wärst du doch kalt? Nein, das ist im positiven Sinn. Wärst du doch eine erfrischende Quelle? Oder wärst du eine warme, nützliche Quelle? Aber ihr seid lau und das ist übel. Lauer Kaffee. Ja, das ist zum Fortwerfen. Bruno, lies weiter, Vers 14.
Und das Wort Jehovas geschah zu mir also, Menschensohn, deine Brüder, die Männer deiner Verwandtschaft sind es, und das ganze Haus Israel insgesamt, zu welchen Bewohner von Jerusalem sprechen, bleibet fern von Jehova. Uns ist das Land zum Besitztum gegeben.
Ja, jetzt spricht der Prophet an speziell die Juden, die bereits in der Gefangenschaft in Babylon waren. Und ihnen macht er jetzt ganz besonderen Mut. Die könnten ja denken, wir sind im Nachteil, die anderen sind in Jerusalem. Und vielleicht kommt es ja mal noch gut raus in Jerusalem. Er sagt, nein, ihr habt einen Vorteil. Die sagen zwar, ihr da seid weit weg vom Herrn, eben ihr seid weit weg vom Tempel, wir haben das Land Israel. Und jetzt wird gezeigt, nein, ihr habt das Land nicht zum Besitz. Und jetzt wird Mut gemacht, denen, die bereits also weggeführt sind, Vers 16.
Darum sprich, so spricht der Herr Jehova, obgleich ich sie unter die Nationen entfernt und obgleich ich sie in die Länder zerstreut habe, so bin ich ihnen doch ein wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, wohin sie gekommen sind.
Ja, das ist eine ganz wichtige Stelle, also ein Schlüsselvers. Also Gott macht den zerstreuten Juden Mut, ihr seid nicht einfach in einem Loch in der Hoffnungslosigkeit. Ihr seid zwar weit weg vom Tempel, die in Jerusalem waren, hochmütig und sagen, bleibt fern von dem Herrn. Quasi wir sind dem Herrn nahe, weil wir beim Tempel sind. Nein, der Tempel sollte ja zerstört werden. Die Schechina weggehen. Aber jetzt sagt Gott zu den Weggeführten, obwohl ich euch verstreut habe, so bin ich euch trotzdem ein wenig zum Heiligtum geworden. Und man kann Mikdash im Ad, kann man auch übersetzen, ich bin euch zu einem kleinen Heiligtum geworden. Zu einem kleinen Tempel. Im Judentum hat man die Stelle, nimmt man noch heute diese Stelle zur Bestätigung für die Tradition der Synagogen. Nicht wahr? Die Juden haben in aller Welt Synagogen, aber den Tempel haben sie verloren. Und sie nehmen diese Stelle, da ist der Herr quasi noch für uns zum kleinen Heiligtum, wo wir doch noch etwas von Gottes Wort haben und wo wir zusammenkommen zum Gebet. Und also hier wird jetzt speziell die in Babylon angesprochen, ihr seid zwar weit weg, aber ich will mich euch trotzdem da offenbaren. Der Tempel in Jerusalem, ich habe ja erklärt, konnte man nicht in den paar Quadratmetern einfangen. Gott ist allgegenwärtig. Aber an diesem Ort hat Gott sich ganz speziell Israel geoffenbart. Und jetzt könnten die sagen im Exil, jetzt ist aus, jetzt haben wir nichts mehr von Gott. Und er sagt, nein, auch in der Zerstreuung bin ich euch zum kleinen Heiligtum. Und das war also auch dann in der weltweiten Zerstreuung der Juden, war diese Stelle quasi eine Ermutigung. Man kann Gott trotzdem noch erleben, auch in der Zerstreuung. Aber mit den Augen des Neuen Testaments müssen wir natürlich ganz besonders denken an all die vielen Juden im Ausland in den vergangenen 2000 Jahren, die zum Glauben gekommen sind. Die sind nicht zurückgekehrt ins Land Israel, aber die haben zum Beispiel kennengelernt, was es heißt, die Gemeinde. Und der Herr Jesus sagt durch Matthäus 18,20, da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Heute gibt es etwa 300.000 bekehrte Juden. Die meisten von ihnen leben nicht in Israel, sondern im Ausland. Es ist für Juden in der Zerstreuung heute viel einfacher zum Glauben zu kommen als in Israel. Der Druck der Gesellschaften ist in Israel 10-mal stärker als im Ausland. Und so haben Hunderttausende von Juden, viele haben sich übrigens im 19. Jahrhundert bekehrt. Man schätzt auch mit Abertausenden von Bekehrungen im 19. Jahrhundert. Die haben erlebt, was es heißt, in der Zerstreuung zu sein und Gottes Gegenwart trotzdem zu erleben. So bin ich ihnen doch ein wenig zum Heiligtum geworden. Und dann, Bruno liest weiter, Vers 17, kommt die große Verheißung für die endzeitliche Rückführung.
Darum sprich, so spricht der Herr Jehova, ja, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch zusammenbringen aus den Ländern, in welche ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Und sie werden dorthin kommen und alle seine Scheusale und alle seine Gräuel daraus entfernen. Ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleische wegnehmen und ihnen ein fleischendes Herz geben, auf dass sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte bewahren und sie tun. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Deren Herz aber nach dem Herzen ihrer Scheusale und ihrer Gräuel wandelt, denen will ich ihren Weg auf ihren Kopf bringen, spricht der Herr Jehova.
Ja, also jetzt spricht Gott über die Rückführung der Juden aus den Völkern. Natürlich hat sich das zum Teil erfüllt, als viele zurückkehrten dann 538, als Babylon in die Hände der Perser fiel. Da gingen Zehntausende zurück und die haben den zweiten Tempel gebaut. Aber wir sehen, dass die Masse war doch nicht bekehrt. Und wenn wir schauen, was in dem letzten Prophetenbuch Maleachi, da sehen wir das Volk auf einem Tiefpunkt wieder moralisch. Die zurückgekehrten aus Babylon. Und auch in Esra und Nehemia sehen wir das so. Aber manche haben das schon erlebt, was es heißt, dass Gott ihnen einen neuen Geist, ein neues Herz gegeben hat. Aber die Stelle, die in ihrer vollen Bedeutung ist noch zukünftig. Wenn es darum geht, einen neuen Geist, ein neues Herz geben, euch ein Herz geben, ihr werdet in meinen Satzungen wandeln, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das ist die zukünftige, vollständige Wiederherstellung Israels. Da kündigt Hesekiel etwas an, ganz kurz, was wir ausführlich finden werden, dann in Hesekiel 34, 35, 36, 37 und so weiter. Also hier haben wir schon die Kurzzusammenfassung von dem, was wir ganz im Detail mit dem Fernrohr noch anschauen werden. Wir sehen also, wie die Wegführung nach Babylon und dann die Wegführung im Jahr 70 weltweit, das nimmt Gott so zusammen, sehr oft in der Prophetie, weil diese beiden Wegführungen gehören zusammen. Warum dürfen die Juden zurückkehren nach 70 Jahren? Weil sie besser waren als die 10 Stämme? Nein, sondern weil sie dem Messias begegnen mussten, der aus dem Stamm Juda kommen sollte. Der Messias ist dann gekommen, er wurde von der Masse verworfen und dann ging das jüdische Volk auch in die weltweite Zerstreuung. Aber hier haben wir die Zusage, und dann werde ich euch zusammenbringen, werde euch in euer Land zurückführen, und dann kommt erst die Erweckung. Erst dann werdet ihr all eure Scheusale wegtun und ich werde eine nationale Wiedergeburt schaffen.
Ja. Das 18er nochmal konkret.
Ja.
Es wird ja gesagt, dass sie alle Scheusale des Landes wegtun werden, also etwas aktiv.
Ja.
Könnte man dann auch fragen, dass sie dann den Tempel in Jerusalem zerstören werden, aktiv das Ding weg?
Nein, es geht ja um die Scheusale, um Gräuel, das sind also Götzenbilder. Und das hat sich bereits erfüllt, als sie zurückkamen aus Babylon. Da findet man das Problem des Götzendienstes nicht mehr. Ganz interessant, auch in den Evangelien ist das nicht mehr das Problem des Götzendienstes. Aber das Problem ist, dort wird ganz subtil im Pharisäismus, in einer widergöttlichen Gesetzlichkeit und im Sadduzäismus in einer Auflehnung gegen Gott in Liberalität. Die Sadduzäer waren die Liberalen. Und so hat sich also der Götzendienst war nicht mehr so offensichtlich mit Götzenbildern, sondern in den Herzen drin, ganz versteckt. Ja, viel subtiler.
Deswegen wird der Antichrist umso mehr Gegenstand von Götzendienst sein.
Ja, der wird den Götzendienst wieder einbringen, weil das keine richtige Reinigung war. Das war nur äußerlich. Und darum kommt das Ärgste kommt am Schluss. Aber hier sagt die Prophetie, und dann werdet ihr all diese Scheusale hinwegtun, und dann kommt die Wiedergeburt Israels in der Zukunft. Aber wichtig hier, Gott sagt, ich führe euch zurück ins Land, und erst dann im Land werdet ihr erneuert werden. Drum, es ist wichtig zu sehen, das jüdische Volk ist ja zum größten Teil gottlos. 80% in Israel sind Agnostiker und Atheisten. Agnostiker, das sind kann nicht sicher wissen. Nur 20% sind orthodox. Aber orthodox heißt noch lange nicht fromm. Da kann man ein totaler Heuchler sein und ist orthodox. Aber da sagen manchmal Christen, die sagen, könnt ihr das vergessen mit Israel, hat nichts zu tun mit der Bibel. Das ist ein gottloses Volk, das da zurückgekehrt ist. Und schau mal, die Unmoral in Tel Aviv und Haifa. Ja, die Prophetie sagt, es kommt ein unreines Volk zurück. Und dann im Land wird Gott in der Zeit der Drangsal das große Werk tun, dass es zur Wiedergeburt kommt. Und am Ende der Drangsal sogar zur Geistesausgießung über Israel. Also, alles, was läuft heute, ist genau nach Gottes Programm. Israel ist wirklich Gottes ganz wichtiger Uhrzeiger an der Endzeituhr. Ja, sind noch Fragen bis dahin? Ja.
Der Hesekiel hat doch in Babylon diese Visionen bekommen, die Israel und das Volk, was noch dort ist, getroffen.
Ja.
Bloß denen erzählt, die in Babylon waren?
Also er hat das denen erzählt in Babylon. Und eigentlich erst mit der Rückkehr aus Babylon wurde auch das Buch Hesekiel nach Jerusalem gebracht. Also im Buch Hesekiel selber wird nichts gesagt, dass irgendwie diese Prophezeiungen dann überbracht worden seien in der Zwischenzeit. Nein.
Ich kann mir so vorstellen, dass das sehr wichtig gewesen wäre, weil es ja um deren Gottlosigkeit.
Ja, ganz genau. Aber Gott hat offensichtlich Jeremia und andere benutzt in der Stadt selber, und aber dafür die Weggeführten, die vielleicht gedacht haben, wir sind die Allerärmsten, die hat er privilegiert durch Hesekiel, indem sie wirklich umfassend informiert worden sind. Ja. Aber zum Beispiel bei Jeremia sehen wir, dass zum Beispiel gewisse Teile von Jeremia, die sind nach Babel gebracht worden. Noch in der Zeit. Zum Beispiel, ausdrücklich wird gesagt von Kapitel 50, 51, Untergang von Babel, das wurde extra überbracht und wurde dann hochoffiziell in Babylon vorgelesen. Der Untergang Babylons. Sehr eindrücklich. Ja, noch was? Ja, Heidi. Petrus.
Dass denn die sind nicht betrunken, sondern es wird geschehen, also man bezieht das sich auf die Joel-Stelle.
Ja, richtig.
Das habe ich immer gedacht, das wäre praktisch da geschehen, also an die Stelle.
Nein, er sagt, die sind ja entsetzt, als sie das Pfingstereignis erlebten. Dann sagt er, ihr müsst gar nicht entsetzt sein. Das ist ja gar nicht so etwas völlig Unverständliches. Das ist genau das, was Joel gesagt hat. Ja. Nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja. Aber damit sagt er nicht, hiermit ist Joel erfüllt, sondern er sagt, dies ist es. Es ist genau das Gleiche, wie Joel beschreibt. Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber er zitiert ja ausführlich, er sagt, Wunder im Himmel, oben, Vers 19, Zeichen auf der Erde, Blut, Feuer, Rauchdampf, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, der Mond in Blut. Das war alles am Pfingsttag gar nicht geschehen. Er zitiert ausführlich und dokumentiert mit dem, es ist nicht die endgültige Erfüllung von Joel, aber es ist genau das Gleiche. Und das kennt ihr doch aus der Prophetie. Also ihr müsst doch gar nicht so überrascht sein über die Ereignisse, die hier geschehen. Es ist genau das Ereignis einer Geistesausgießung. Und das kennt man aus dem Alten Testament. Ihr müsst also nicht so tun, als wäre da etwas, was völlig außerhalb jeglicher Kenntnis eines Juden wäre.
Aber mit der Einschränkung, die du vorher genannt hast, dass nach der Entrückung eben der Heilige Geist wegkommt und dann wieder zurück.
Ja klar, und dann wird Joel endgültig erfüllt, jawohl. Gerade am Anfang, ja. Nach der großen Drangsal kommt die Ausgießung des Geistes.
Ja. So wie immer am Anfang, so von Gott so stark, also wenn wir los sind, so, das ist immer ganz stark.
Ja, genau. Wieder ein neues Zeitalter, wo Gott wieder auf eine besondere Weise wirkt, ganz genau. Aber eben diejenigen, die Joel auf die heutige Zeit beziehen, die sind völlig durcheinander mit dem Kalender. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, das Problem ist wesentlich bei den Führern. Und es gibt so viele Christen, die sind so dankbar, wenn man so argumentieren kann und sagt, schaut mal, so und so, das Joel, das bezieht sich ja auf eine ganz andere Zeit. Und da haben wir wenn wir das wissen, haben wir einen wichtigen Auftrag. Und so viele Christen sind dankbar, wenn man so Handreichung gibt.
Euch habe ich das richtig verstanden, dass das geschehen wird nach der großen Drangsalzeit. Ich bin eigentlich immer der Überzeugung gewesen, dass das geschieht vor der großen Drangsalzeit, also in der ersten Hälfte der 70. Danielwoche, wo das Evangelium des Reiches angepredigt wird, bis an alle Enden der Erde.
Nein, Joel 2 sagt es klar. Also je nach Bibel wird anders gezählt. Bei mir ist es Joel 2, 28. Und bei anderen ist es Joel 3, Vers 1. Da heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und was ist denn vorher? Vorher wird die große Drangsal beschrieben, in Kapitel 2. Zum Beispiel 2 Vers 2. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird, bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Und auch lässt es keine Entronnenen übrig. Das Land Israel wie der Garten Eden wird vollständig von einer Armee von Norden herkommend überrannt und verbrannt. Das wird Politik der verbrannten Erde sein. Und dann wird, das wird alles beschrieben im ganzen Kapitel 2 und dann kommt eben 2,28 bzw. 3,1 und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Also nach der großen Drangsal.
Woher kommen aber die 144.000, die Versiegelten?
Ja, die bekehren sich.
Woher kommt die große Volksmenge als Offenbarung 7?
Die bekehren sich, die 144.000 bekehren sich gerade nach der Entrückung und vor der großen Drangsal.
Okay, ja, genau das meine ich.
Aber die haben keine Geistesausgießung. Die werden versiegelt. Aber den Geist bekommen sie erst am Anfang des Tausendjährigen Reiches. Gut.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja.
In Vers 6 haben wir gelesen, ihr habt eure erschlagenen viele gemacht. Das ihr bezieht sich doch sicher auf die 25 Männer, auf die Führer des Volkes. Aber doch, das ist aber doch die Babylonier, die da eingezogen sind und haben die umgebracht.
Es geht darum, dass hier wird angeklagt, wir werden darauf noch später kommen, auf dieses Problem, dass in Jerusalem viel unschuldiges Blut vergossen wurde. Dass also Propheten ermordet wurden, die eben die wahre Botschaft gebracht haben, die waren nie populär. Und das ging bis ans Blut. Und da sagt er ihnen also, eben ihr habt da viele Menschen ermordet, die bleiben da. Das ist das Fleisch im Topf. Aber ihr wandert aus. So ist die Argumentation. Gut, also machen wir nächstes Mal weiter.